Als ich meine Reise in die Welt der Geschlechterdiversität im Jahr 2010 begann, gab es noch klare Regeln in der Sprechstunde für transsexuelle Erwachsene. Ich erfuhr, dass die Betroffenen sich zunächst ein Jahr lang einer Psychotherapie unterziehen mussten, egal wie psychisch belastet oder gesund sie waren, beziehungsweise wie hoch der Leidensdruck war. Anschließend mussten sie ein Jahr lang in der gewünschten Geschlechtsrolle leben, ohne eine medizinische Behandlung zu bekommen, der sogenannte Alltagstest. Erst mit dessen Bestehen hatten sie ihre echte Transsexualität ausreichend unter Beweis gestellt, um eine Hormontherapie zu bekommen. Der Alltagstest war insbesondere für Transfrauen äußerst belastend, da sie mit stark männlicher Physiognomie ohne unterstützende medizinische Behandlungen in Frauenkleidern in der Öffentlichkeit oft starker Diskriminierung ausgesetzt waren. Nach der damals gültigen Definition der Transsexualität konnten nur Menschen eine Hormontherapie beginnen, die auch dazu bereit waren, sich anschließend einer geschlechtsangleichenden Genitaloperation zu unterziehen. Ich erfuhr von den Behandelnden, dass man keine Zwischenwesen produzieren wolle. Dies führte dazu, dass auch Transmenschen ohne ausgeprägte Genitaldysphorie eine Genitaloperation durchführen lassen mussten. Eine erschreckende Verletzung der intimsten Rechte einer Person. Eine amtliche Anerkennung des gewählten Geschlechts war nur möglich, wenn die Person sämtliche medizinische Behandlungen hinter sich hatte. Dies bezog sich bei Transmännern auch auf die Entfernung des Uterus und der Eierstöcke, was praktisch einer Zwangssterilisation gleichkommt, wenn die Person selbst es nicht wünscht. Man wollte damit sicherstellen, dass es keine Transmenschen mit amtlich männlichem Geschlechtseintrag geben konnte, die ein Kind bekamen. Dies hätte die damalige Gesellschaft offensichtlich überfordert und musste mit allen Mitteln verhindert werden. Viele erwachsene Transmenschen haben mir berichtet, wie sehr sie im Laufe der Jahre ihrer medizinischen Transition in den 1980er bis 2000er Jahren unter dem medizinischen System gelitten haben. Sie lebten unter dem Druck, durch absolut geschlechtstypisches Verhalten beweisen zu müssen, dass sie echte Transpersonen waren. Ansonsten wäre die Erlangung der richtigen Diagnose und somit die medizinische Behandlung in Gefahr gewesen. Matthias erzählt, dass eine befreundete Transfrau zum Beweis ihrer Weiblichkeit von ihrem Behandler aufgefordert wurde, hohe Absatzschuhe und kurze Röcke anstatt Jeans und Turnschuhe zu tragen. Die psychiatrischen Behandlungen wurden teilweise als intrusiv erlebt, da die Transidentität ständig in Frage gestellt und die Selbstbestimmung verneint wurde. Einige der Betroffenen sagen mir, sie hätten nicht binäre Identitäten gewählt und nicht alle medizinischen Behandlungen durchführen lassen, wenn dies damals schon möglich gewesen wäre. Das zu hören, macht mich sehr betroffen. Wenn wir in Kapitel 16 darüber berichten werden, wie Teile der Trans-Community im aktuellen Streit um die Anerkennung des amtlichen Geschlechtseintrages reagieren, müssen wir uns die langjährige Geschichte des Umgangs mit Trans in unserer Gesellschaft vergegenwärtigen. Ein gegenseitiges Verständnis baut auf einer ganzheitlichen und historischen Sichtweise auf. Erst während des letzten Jahrzehnts erfolgte ein Paradigmenwechsel. Transmenschen forderten das Recht auf Selbstbestimmung immer vehementer ein und waren nicht mehr bereit, sich dem gültigen rechtlichen und medizinischen System zu unterwerfen. Behandlungszentren begannen, ihre Praxis umzustellen und die Behandlungswünsche der Betroffenen in ihrer Diversität zu respektieren. Die neuen deutschen und internationalen Leitlinien für die Behandlung von Trans-Erwachsenen sind ein wichtiger Schritt zur Verankerung neuer Behandlungsgrundsätze für Transmenschen. Sie beruhen auf dem Prinzip des informierten Einverständnisses. Weiterhin gibt es Diskussionen und der Prozess ist nicht beendet, jedoch sind die Akteure in einen konstruktiven Dialog getreten.